am 26.02.2022 um 18 Uhr aufgezeichnet.
Also die ukrainische Bevölkerung, Zivilbevölkerung hilft dir dabei, diesen Podcast aufzuzeichnen in einem Bunker.
Die ukrainische Bevölkerung hilft mir nicht nur, diesen Podcast aufzuzeichnen, sondern füttert mich gerade auch durch und hat mich aus der Stadt rausgebracht und so. Insofern bin ich dir unglaublich dankbar.
Wo bist du denn gerade? Und also die Aufnahme läuft. Wo bist du gerade? Wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist? Und warum bist du nicht zu Hause?
Ja, also ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich das beantworten soll. Vielleicht
fangen wir mit der einfachsten Frage an. Warum bist du überhaupt da?
Warum bin ich überhaupt da?
Ja.
Ich bin Journalistin für den Spiegel und bin schon ganz früh oder habe ganz früh angeboten, schon vor Wochen meiner Redaktion angeboten, dass ich in die Ukraine fahre, falls da Krieg losgehen sollte. Es war damals wirklich eher so eine theoretische, also so wie man seinen Chefs halt manchmal was vorschlägt, weil man vielleicht denkt, es wird nicht passieren. Ne? Es gab ja die ganze Zeit schon diese amerikanischen Warnungen, dass ihr Krieg ausbrechen könnt, und es hat aber keiner so recht geglaubt und ich auch nicht. Und ich spreche aber Russisch und dachte, vielleicht kann ich nützlich sein. Dann habe ich es meinen Chefs eben angeboten, dass ich in die Ukraine fahre, weil es losgehen sollte. Und dann haben die mich letzte Woche angerufen und gefragt, würdest du tatsächlich fahren? Es sieht ja so aus, als würde was passieren, und ich bin dann nach Kiew geflogen. Ehrlicherweise in der Annahme, dass jetzt die allerhärtesten Kämpfe nicht in Kiew sein würden, dass Wladimir Putin jetzt tatsächlich in der Hauptstadt einmarschiert, das hat, glaube ich, keiner für möglich gehalten. Und dann ist es passiert und dann war ich da, und das ist schon als Journalist irgendwie auch gut und wichtig, aber persönlich ist es natürlich keine schöne Erfahrung. Genau, deshalb war ich da. Und wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt in einem kleinen ukrainischen Dorf im Zentrum, also so 200 Kilometer von Kiew entfernt. Genau, einfach weil es in Kiew nicht mehr sicher war. Ich bin gestern mit einer Gruppe von Journalisten, ist 24 Stunden her, aber es kommt mir vor, als wäre es Jahre her. Ich bin gestern mit einer Gruppe von Journalisten aus der Stadt rausgefahren, wirklich so gefühlt im letzten Moment, als es noch möglich war. Und die haben mich mitgenommen in den Heimatort. Also eine Journalistin, eine ukrainische, hat hier Familie in diesem Dorf, und die haben uns einfach hierher mitgenommen, weil wir nicht so richtig wussten, wohin sonst. Wir wollten eigentlich in die Westukraine fahren, nach Lviv. Das ist aber so weit weg, dass wir das mit all den Staus, es wollen ja einfach zehntausende Leute raus aus Kiew, wir haben es mit all den Staus nicht in einem Tag geschafft. Und deswegen sind wir jetzt quasi gestrandet in diesem Dorf in der Mitte.
Ich glaube, genau. wenn ich im Internet...
Long story short.
Alles richtig. Wenn ich das Internet so lese, sehr viel auf Facebook, Instagram, also die sozialen Medien, dann ist so eine, also aus meiner persönlichen Meinung heraus, eine sehr gefährliche Mobilmachung. Also, dass jeder jetzt zu den Waffen greifen soll, dass Molotow-Cocktails gebaut werden sollen. Das ist eher so eine...
Ja.
Ich persönlich als Thilo jetzt mal ganz ausgeschlossen finde das einfach gefährlich, wenn ein Land sich komplett in den Kriegszustand begibt, weil es eben Vorbilder auch aus der Geschichte gibt und auch aus der frühen, also aus der Gegenwart, wie schlimm das für eben eine Zivilbevölkerung werden kann. Spürst du diese Mobilmachung? Spürst du, dass da Leute um dich rum bereit sind, ich sterbe für die Ukraine?
Überall, ja. Also ich habe es schon gespürt, als ich noch in Kiew war. Wir haben mit Leuten gesprochen, die da am ersten Tag des Krieges auf quasi sich gemeldet haben, freiwillig. Und das waren Menschen jeden Alters. Also wirklich Männer, die 60 sind und die sagen, ich habe einfach nichts mehr zu verlieren, aber ich kämpfe für die Zukunft meiner Enkel. Aber auch wirklich Jungs, die 19 sind. Und die kamen dort an mit irgendwie in Sneakers und in so, also teilweise hatten die ihre Sachen in Turnbeuteln dabei. Die sahen wirklich aus, als wären sie Hipster aus einem Berliner Café. Und die haben sich da gemeldet und gesagt, ich hätte jetzt gerne eine Waffe und würde kämpfen. Und jetzt habe ich heute auch nochmal hier in der Gegend Leute interviewt, die auch gesagt haben, sie sind jetzt bereit zu sterben. Die letzten paar Tage haben sie sich noch nicht so ganz entscheiden können, aber jetzt kommt es quasi zum Endkampf und jetzt können sie auch nicht mehr stillsitzen. Also teilweise werden hier auch, klar, Reservisten natürlich mobilisiert. Jeder, der kann, Männer ab in einem gewissen Alter dürfen das Land im Moment nicht verlassen. Aber es melden sich auch unglaublich viele Menschen freiwillig. Und es ist, ich bin da wirklich hin und her gerissen, weil es einerseits natürlich, wenn man mit denen redet, dann hat das sowas, es rührt mich irgendwie an, weil natürlich, also sie kämpfen alle für die Freiheit ihres Landes, weil sie wissen, wenn sie sich nicht wehren, dann ist das hier morgen einfach ein russischer Satellitenstaat. So, sie wachen dann morgen einfach in einem anderen Land auf. Aber gleichzeitig weiß ich zum einen natürlich, wenn sie sich wehren, stehen sie trotzdem einer unfassbaren russischen Übermacht gegenüber. Also ganz viele Menschen, mit denen ich heute gesprochen habe, oder auch in den letzten Tagen ganz viele Reservisten, die gehen einfach in den Tod, das muss man so sagen. Und gleichzeitig ist es eben auch so, wie du gesagt hast, Thilo, dass hier zehntausende Waffen ausgegeben werden. Und das ist also schon auch einfach ein gruseliges Gefühl, wenn man weiß, ja, jeder hat jetzt hier eine Waffe unterm Kissen.
Das ist halt auch dieses, ja. Ich glaube, aus strategischer Sicht ist es im Prinzip das Letzte eigentlich, was Putin wollte oder was die Idee dieses, also ich vermute, es sind alles nur Vermutungen, Spekulationen, ich bin kein Stratege, dass er mit einer relativ schnellen Kapitulation gerechnet hätte, um dann irgendwie irgendetwas zu verhandeln. Und ja. Was jetzt natürlich passiert ist, ist, dass das ein sehr, sehr langer Krieg werden kann. Also ich denke, ich habe heute früh beim Lesen oder ich habe vorhin kurz nochmal die Nachrichten gelesen, Putin sagt, er weitet die Kämpfe aus. Für mich klingt das irgendwie sowas wie, dass wir sowas wie Vietnam, Afghanistan, dass also diese Kriege, die nicht aufhören wollen, Syrien, weil eben Bevölkerungsgruppen sich auflehnen gegen diesen Zustand. Ja. Ich glaube, aus der sicheren Ecke Deutschlands heraus sagen sehr viele junge Männer und auch mittelalte Männer, das würde ich für mein Land auch machen. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du wirklich sterben kannst und es nicht nur so ein Gedankenspiel einer seltsamen Vorstellung von Männlichkeit ist.
Ja, absolut. Also genau so ging es mir auch. Also ich habe auch quasi in den Tagen vor dem Krieg mit Leuten geredet, die gesagt haben, ja klar, ich würde für mein Land sterben. Und ich dachte, naja, mal gucken, ob das dann wirklich der Fall ist, wenn es dann auch soweit ist. Es melden sich tatsächlich unglaublich viele Menschen, die bereit sind, für ihr Land zu sterben. Und was du gesagt hast, glaube ich, stimmt tatsächlich. Ich bin jetzt auch keine Militärexpertin, aber es sieht so aus, als hätte Wladimir Putin sich einfach verschätzt, als hätte er gedacht, er kommt jetzt hier hin und wird empfangen als der Befreier der Ukraine. Und so ist es einfach nicht. Stattdessen wehren die Leute sich wie verrückt. Und es ist jetzt nicht so, als könnte die ukrainische Armee wirklich wahnsinnig was gegen diese russische Übermacht ausrichten, aber sie können es eben verzögern. Mhm. Und die Gefahr von dem allen ist zum einen, glaube ich, dass die Russen haben damit gerechnet, wahrscheinlich, dass sie es irgendwie einfach schnell schaffen, diese Stadt einzunehmen, die Hauptstadt Kiew. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie einfach wütend und fangen, also ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie es dann einfach in Schutt und Asche legen, ehrlich gesagt, einfach um an ihr Ziel zu kommen. Also wenn du auf Widerstand triffst, musst du diesen Widerstand mit noch mehr Gewalt beantworten. Und deswegen mache ich mir unglaublich Sorgen. Und dann ein Satz noch, mit Vietnam, ich glaube, du hast da nicht so Unrecht. Also ich glaube jetzt nicht, dass hier dauerhaft Krieg ausbricht, aber es fragen sich schon alle, wie die Russen sich das eigentlich vorgestellt haben. Also keiner will sie in diesem Land haben. Und also selbst wenn sie es jetzt schaffen, diese Regierung zu stürzen und in der Ukraine eine russische Marionettenregierung einzusetzen, dann ist es einfach, es ist halt eine dauerhafte Besatzung eines anderen Landes. Es ist ein bisschen so, als würden wir der Vergleich ist ein bisschen schief, aber in den Niederlanden einmarschieren und jetzt sagen, das ist jetzt Deutschland.
Ja.
Und Niederländer, bitte akzeptiert das. Also so, das, ich frage mich wirklich, wie sie sich das auf Jahre hin gedacht haben. Das ist, also da wird ein Regime entstehen, das, glaube ich, nur sehr viel Gewalt überleben können wird.
Also es gibt für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ein anderes Land, in dem das ähnlich passiert ist. Und wie sich das ausgespielt hat, was daraus wurde, kann man ganz gut jetzt sehen, nämlich Tschetschenien ist so ein Land, was einfach genommen wurde. Es wurde mit Kadyrov ein Präsident eingesetzt, der ja einfach das tut, was Russland möchte. Und jetzt auch tatsächlich auf Reddit schon sichtbar und auch, glaube ich, in den ersten Medien, so, also nicht bestätigte Fotos von seltsamen Armeen, die plötzlich auch Kadyrov schickt, nämlich 10.000 religiös motivierte Kämpfer. Also so wurden sie auch angekündigt, was ich total befremdlich fand, dass man einfach die Religionszugehörigkeit mitnimmt, dass man sagt, 10.000 muslimische Kämpfer machen sich jetzt auf den Weg in die Ukraine. Ja. Weil das spielt jetzt am Ende... Erzähl.
Ist bestätigt.
Ist bestätigt.
Also ich weiß es von 10.000, weiß ich nicht, aber man weiß, es ist bestätigt, dass Kadyrov-Kämpfer in der Ukraine sind, ja. Und ja, das stimmt, die, also in der Ukraine, Quatsch, ich bin ein bisschen müde.
Nein, das ist voll okay.
In Tschetschenien, also da, das es ist ja einfach, ich glaube, es ist nicht falsch, es ist einfach eine Diktatur zu nennen, da verschwinden regelmäßig Menschen, gibt es keine Art von Meinungs- oder Pressefreiheit, es ist einfach kein Ort, an dem man leben oder an dem man irgendwie, es ist halt nicht zu vergleichen mit der demokratischen Ukraine, die es im Moment gibt. Es ist einfach ein Polizeistaat und ich fürchte, den wird es hier auch geben ab nächster Woche.
Wir haben gestern erstaunlicherweise im Büro über dich gesprochen, also bei uns im Büro. Und zwar haben wir darüber gesprochen, was macht das eigentlich mit Journalisten, wenn man schlagartig in einem Kriegsgebiet ist. Also bei uns, die Kameraleute, unsere Redakteure, ich haben uns ja, wie sagt man, also wir haben uns an das heiße Wasser gewöhnt. Es wurde einfach immer wärmer und irgendwann waren wir in Regionen, wo wirklich Krieg ist. Und es hat uns dann weniger getroffen, verletzt, zerkratzt in unseren Seelen, als wir es erwartet haben. Ich weiß nicht, deine Erfahrung, wir beide haben schon mal miteinander gesprochen, als du den Konflikt zwischen Israel und Palästina berichtet hast. Ich glaube, in Israel fühlt man sich auf jeden Fall sicherer, als du dich jetzt gerade fühlst. Aber wie gehst du mit der Situation um, dass du plötzlich eben, also es ist scheißegal, dass du eine deutsche Journalistin bist. Es ist völlig, also völlig willkürlich. Du reißt dich ein in diesen Flüchtlingsstrom, weil du auch keine andere Möglichkeit hast. Was macht das mit dir?
Ja, also ehrlich gesagt, absurderweise passiert mir das jetzt zum dritten Mal. Es ist mir nicht nur in Israel passiert, als wir gesprochen haben, wo es ja wirklich, also in Israel im Krieg zu sein, da ist man ja also trotz Krieg irgendwie wirklich sicher. Sondern ich war vor 2 Jahren in Syrien, als da der Angriff der Türkei losging. Und da war ich wirklich auch zufällig. Und da ist es quasi wirklich das, also es ist mir einfach schon mal passiert, dass ich irgendwo hinfahre und plötzlich bricht da Krieg aus. Was macht das mit mir? Ja, also ich frage mich nochmal, wenn ich zurück bin, ehrlich gesagt. Also ich bin natürlich auch wahnsinnig angefasst und ich saß auch vorgestern Nacht, saß ich in der Metro in Kiew auf dem Boden und habe einmal kurz geweint, weil es einmal so raus musste. Aber ehrlich gesagt, in solchen Momenten bin ich dann, glaube ich, vor allen Dingen Journalistin oder versuche vor allen Dingen Journalistin zu sein und habe dann versucht, eben so gut und so viel es geht noch zu berichten. Und ich habe ja zum Glück auch einfach dann andere Journalisten um mich herum, mit denen man sich so ein bisschen austauschen kann. Das haben Zivilisten eben nicht. Ich glaube, im Moment kann ich mich auch einfach noch gut zusammenreißen. Aber ich fürchte, es wird an der Seele kratzen. Also ich glaube, es wird lange dauern, bis ich wieder ruhig schlafen kann. Aber daran denke ich jetzt noch nicht so richtig, sondern ich denke eher daran, wie geht es eigentlich den Leuten, die noch in Kiew sind und was wird aus diesem Land. Aber falls du irgendwelche Tipps für mich hast, wie man mit sowas gut umgeht, ich lasse gerne mal darüber reden, wenn ich in Deutschland bin.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe keine richtigen Tipps, aber ich habe auf jeden Fall Mechanismen entwickelt, um damit umgehen zu können. Dieses Losgehen aus Kiew, warst du da, also das stelle ich mir am schwierigsten vor und das stelle ich mir auch den schwierigsten Schritt vor, weil du dich natürlich sicher fühlst, eben zwischen deinen Kollegen, man hat irgendwie einen Kumpel, einen Fotograf, man kennt immer in den Großstädten irgendjemanden, aber sich zu entscheiden zu sagen, nee, ich gehe jetzt los, bist du alleine los? Nee, du hast erzählt, du bist mit einer Gruppe von Journalisten losgegangen. Und
also genau, die Schwierigkeit in dem Fall war, ich war 2 Tage in Kiew und das 2 Tage war quasi Krieg und dann es ist so, ich bin dadurch, dass es so alles so plötzlich passiert ist, hatte ich keinen, also normal hat man im Kriegsgebiet einen Wagen oder ein Auto oder irgendwas und man denkt, überlegt sich vorher eine Art von Exit-Strategie, wie komme ich jetzt raus, wenn es schnell gehen muss. Und dadurch, dass es dann doch alles sehr unerwartet war, hatte ich die nicht. Also ich hatte keinen Wagen, um aus Kiew rauszukommen und es war auch nicht klar, ob Züge fahren oder wie und dann hat sich eben einfach, gab es die Situation, dass Kollegen im selben Hotel gesagt haben, wir fahren jetzt raus, wir haben einen Platz im Auto frei und jetzt hast du 5 Minuten, dich zu entscheiden, ob du mitfahren willst oder nicht. Und es war in dem Fall dann einfach klar, wenn ich diesen Platz nicht nehme, dann muss ich bleiben und dann komme ich auch nicht raus.
Ja.
Also einfach nicht. Die nächsten, ich weiß nicht wie viele Tage. Und das ist mir unheimlich schwer gefallen. Also ich also ich, Thilo, du kannst dir das bestimmt vorstellen.
Das gleiche Gefühl hatten wir gestern Abend, als ich entschieden habe, wir fahren nach Lviv, und dann haben wir aus Sicherheitsgründen gesagt, wir fahren nicht.
Ja, es ist irgendwie eine Mischung aus Schuld. Also es ist sogar ganz viel Schuld, wenn man so das Gefühl hat, Menschen im Stich zu lassen, was völlig absurd ist. Es ist ja nicht so, als würde ich denen helfen. Es ist ja schon peinlich, sowas zu denken, aber es fühlt sich wirklich an, als würde man irgendwie aufgeben. Ich schäme mich fast dafür, dass ich nicht da geblieben bin. Und gleichzeitig muss ich aber wirklich sagen, dass ich einfach auch schrecklich Angst hatte. Also ich bin da nicht so tough zu sagen, oh, Krieg macht mir nichts aus und ich habe keine Angst vor den Bomben. Ich hatte einfach,
das ist immer gelogen.
Ich habe Angst davor.
Das ist immer, wenn Leute das sagen, ist das gelogen. Es gibt keinen, selbst der abgebrühteste Soldat hat Angst vor Bomben, insbesondere weil der abgebrühte Soldat weiß, was danach kommt, wenn er es überlebt.
Ja, stimmt. Also genau, dann bin ich vielleicht einfach nur ehrlicher. Also ich hatte schon auch einfach wirklich Angst und ich bin, glaube ich, auch jemand, es gibt so Leute, die sich nicht so viel Gedanken über die Zukunft machen. Ich habe mir dann schon auch einfach in diesen 5 Minuten, die ich hatte, überlegt, okay, ich war jetzt hier irgendwie in der Ukraine jetzt eine Woche und jeder Tag war schlimmer als alles, was man sich vorher vorstellen konnte. Also alles, wo man vorher gedacht hat, das wird auf keinen Fall passieren und so schlimm kann es ja nicht werden. Es war jeden Tag noch schlimmer. Also man dachte, Kiew wird niemals angegriffen und plötzlich wurde es irgendwie von allen Seiten angegriffen. Man dachte, ach, Putin blufft nur und plötzlich standen überall Truppen. Und deswegen habe ich dann auch in diesen 5 Minuten, in denen ich drüber nachgedacht habe, was tue ich jetzt? Ich halte es jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass diese komplette Stadt in Schutt und Asche gelegt wird und ich hoffe, dass ich mich täusche. Aber ich dachte, ich habe jetzt 5 Minuten, in denen ich jetzt auf dem so, will nicht sagen, über mein Leben entscheide, aber
es gibt so, wir haben bei uns wirklich, dieser journalistische Ehrgeiz ist so gefährlich. Also das ist das, was dich umbringt am Ende. Und bei uns gibt es diese eine Regel, bevor du sagst, okay, gehen wir jetzt dahin, oder bleiben wir hier? Und dann sage ich mir oder wir im Team sagen uns oft diesen Satz, keine Geschichte ist es wert, dafür zu sterben. Weil wenn du stirbst, hilfst du niemandem damit. Und wenn du für dich selbst entscheidest, das Risiko, wenn ich dort an diese Kreuzung gehe, wo jetzt geschossen wird, um darüber zu berichten, dort zu sterben, ist so hoch, dann tu es nicht.
Ja.
So, also du hast eine absolut richtige Entscheidung getroffen. Und du musst auch auch wenn ich so krass nachvollziehen kann, dass du diese Scham empfindest, es ist vollkommen richtig, was du getan hast. Und es gibt nichts anzuzweifeln daran.
Ja, das ist nett, dass du das sagst. Ich finde vor allen Dingen, mein Vater sagt immer, man sollte nicht dumm sein. Und das ist irgendwie banal, aber es stimmt total. Also, das
ist vollkommen richtig. Er hat recht.
Also man sollte einfach, ich bin keine Kriegsreporterin. Also ich war jetzt mehrfach im Krieg, aber ich bin originär, Krieg ist einfach nicht mein Game. Ich habe mich zwar so ausgerüstet, also ne, ich habe irgendwie so Dinge wie Bargeld dabei und eine Stirnlampe und ich habe einen Notfallrucksack gepackt, den ich schnell mitnehmen kann. Also so die Basics habe ich alle befolgt. Und ich habe eine schusssichere Weste dabei, aber ich bin keine Kriegsreporterin. Das ist nicht mein Metier. Und ich glaube, jemand, der sich in sowas nicht auskennt und der nicht weiß, okay, was ist jetzt 100% sicher und wie verhalte ich mich genau in welchem Fall und der das auch noch nie so gemacht hat, dessen Chance zu sterben ist halt einfach auch noch viel höher. Und dann, es ist einfach nicht der Moment, um Kriegsreporter zu spielen, in Anführungsstrichen. Also es wäre dumm. Und jetzt sind Leute, also wir haben beim Spiegel Menschen, die das viel besser können als ich und die jetzt auch in Kiew sind, beziehungsweise auf dem Weg. Und dann ist es in dem Fall einfach auch, glaube ich, verantwortungsbewusst den Staffelstab abzugeben und zu sagen, ich riskiere hier was, dass niemand, also was heißt, dass niemandem was bringt, aber im Zweifelsfall bringe ich auch noch andere Leute in Gefahr durch mich, weil ich mich nicht auskenne. Genau, aber es fällt einem unfassbar, also es fällt einem wirklich schwer und natürlich sitzt man dann den ganzen, das wirst du auch kennen, Thilo, den ganzen nächsten Tag da und denkt sich, oh nein, wäre ich doch geblieben und jetzt ich will gar nicht sagen, verpasse ich was, aber jetzt berichtet da im Moment keiner und das ist ja furchtbar und es quält einen wirklich. Aber
das Lustige ist, dass dieses Interview mit dir sich jetzt in so eine ganz seltsame Psychologie der Journalisten, die in solchen Gebieten arbeiten, entwickelt. Lass mich dir was beichten. Ich vermute, dass ich diese Podcasts, dass ich mir den Arsch aufreiße, um diese Podcasts zu machen, ist, weil ich nicht hinfahren kann. Ich glaube, ich versuche so zu copen. Ich habe um 4.30 Uhr am 22., nee, wann war es? 24. ging es los, ne? Um 4.30 Uhr deutsche Zeit, 5 Uhr, habe ich sofort bei ProSieben angerufen, beim Fokus mich gemeldet und gesagt, so, ich bin bereit. ich fahr los.
Oh Mann.
Dann habe ich bei mir im Büro angerufen und das Büro ganz schlimm mit mir geschimpft. Thilo, wir sind keine News-Redaktion. Hör auf damit.
Hm. Weil sie, ja, recht haben sie.
Ja, sie haben auch vollkommen recht. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas muss ich tun, um darüber berichten zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich einfach Podcasts. So.
Ja, so Survivor-Skills ein bisschen, ne? Ja. Und gleichzeitig muss man auch sagen, also jetzt nochmal, um es auch von der anderen Seite zu sehen, man braucht ja immer, vielleicht wissen das Hörerinnen und Hörer nicht, aber man braucht ja, um in ein anderes Land zu fahren oder auch vor allem in ein Kriegsgebiet, einfach ein Team. Also man braucht einen Fahrer vor Ort und man braucht einen Übersetzer und man braucht Leute, die sich auskennen. Und es gibt von denen in Kiew nicht so viele oder in der Ukraine und die sind alle völlig überfordert. Die kriegen jetzt jeden Tag Anfragen von Journalisten, die plötzlich von ihnen wollen, dass sie ihnen jetzt eine Reise hierher organisieren.
Ja.
Und die sind alle so, okay, dürfen wir uns bitte einfach in Sicherheit bringen?
Ich hatte gestern...
Was wollt ihr jetzt von uns?
Einer dieser Menschen, die so etwas beruflich tut, der anonym bleiben will, mit dem habe ich ja gestern gesprochen und der meinte, es ist halt so, er kriegt so viele Nachrichten, er kann nicht mal mehr beantworten. Also er kriegt so, die BBC schreibt ihm und er schafft es nicht, seinen besten Kunden zu antworten, weil er damit beschäftigt ist, seine Familie zu retten. So.
Ja, und genau, und also ich sitze hier auch mit 4 Journalisten fest, die halt sagen, sie kriegen jeden Tag eine Mail von Leuten, kannst du bitte für uns arbeiten? Aber niemand fragt sie, geht's euch eigentlich gut? Habt ihr euch eigentlich eure Familie in Sicherheit gebracht? Und die sind so, alle interessieren sich für unseren Krieg, aber keiner interessiert sich für uns. Ja. Und das stimmt natürlich auch irgendwie. Also man sollte halt auch nicht in Kriegsgebiet reisen, um jetzt irgendwie seine Abenteuerlust zu befriedigen.
Nee, aber ich glaube, dass für erfahrene Kriegsreporter ein großer Teil davon eben auch Abenteuerlust ist. Weil was du jetzt gerade erzählt hast, was du jetzt zum dritten Mal erlebt hast, da kann ich dir auf jeden Fall schon mal garantieren, dass deine sommerlich freundliche Reportage über Zirkusdompteure, die du begleitest durch Deutschland, es wird irgendwas passieren in dir, weil du dann feststellst, so, ist das, was ich machen, ist das wichtig, jetzt darüber zu schreiben? Also das ist das große Problem, glaube ich, für Journalisten, wenn sie anfangen, zufällig oder unzufällig in Krisengebieten zu sein, dass sie merken, alles andere, was ich vorher, ich habe angefangen, über Videospiele zu schreiben. So.
Ach wirklich, das wusste ich gar nicht.
Ja, es war mein erster Job, war Videospiele, so kulturjournalismusartig aufzuschreiben. Und das ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich heute mache, habe ich zwar viel gelernt übers Schreiben und wie man eine Geschichte über Dinge, die sehr langweilig sind, Videospiele, zu erzählen, aber das ist so, das könnte ich nie wieder tun. So,
Thilo, es gibt ja auch noch was zwischen Videospiele und Krieg. Also es ist eben nicht mein erster Krieg und ich habe wirklich auch darüber nachgedacht, als ich da in Kiew saß und dachte, so ist es vielleicht doch mein Game. Vielleicht bin ich auch einfach Kriegsreporterin. So, vielleicht soll ich es jetzt auch einfach annehmen, so wie es passiert. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich mache. Ich schreibe normalerweise nicht so schnelle nachrichtliche Texte, in denen man also grob gesagt Leichen zählt, sondern ich begleite ja oft Menschen ganz lange. Es ist ein bisschen absurd, aber zeitgleich ist ein Artikel von mir im Spiegel erschienen über einen Trump-Wähler, den ich mehr als ein Jahr lang begleitet habe.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt im Moment null relevant, aber ich glaube oder ich hoffe, dass ich auch dass ich auch nach diesem Krieg trotzdem jemand sein werde, der nicht dem Adrenalin hinterherrennt und auch nicht schnell die schnelle Aufmerksamkeit sucht, sondern die menschliche Geschichte. Und die hätte ich in Kiew natürlich trotzdem gefunden.
Du wirst es definitiv tun, aber diese Geschichten, die man ja trotzdem früher extrem kompliziert fand oder als Arbeitsprozess, das kennst du ja, dass wenn man dann anfängt, also egal wie eine Geschichte ist, sie ist trotzdem schwer für denjenigen, der sie schreibt, das wird für dich wie Urlaub sein. Weil du einfach weißt, geil, ich habe jetzt irgendwie so, ich kann jetzt einen Menschen einfach ein Jahr begleiten oder ich habe gerade für die Zeit eine Geschichte über das Schwimmen wieder geschrieben und dann sitze ich so da und denke so, es ist auch geil, ich muss nicht mal weg vom Schreibtisch. So, ich muss einfach über Schwimmer und Leute, ich muss schwimmen gehen und ich muss über Leute, die schwimmen gehen, schreiben und die beobachten und das ist natürlich dann so, das ist wie Urlaub, fühlt sich das dann an.
Aber das ist interessant, weil ehrlich gesagt, ich habe, das wird jetzt alles hier sehr journalistisch.
Die Hörerinnen und Hörer interessiert es trotzdem. Bestimmen wir jetzt einfach mal.
Also mein Kollege Jonathan Stock, der glaube ich jetzt auch auf dem Weg nach Kiew ist, mein Spiegelkollege, der hat mal den Satz gesagt, ich zitiere ihn jetzt hoffentlich nicht falsch, aber der ist mal nach Syrien gefahren, bevor das andere Reporter getan haben. Und der hat gesagt, oder war es Libyen oder war es beides, egal. Aber der hat mal gesagt, über Krieg berichten ist eigentlich wahnsinnig einfach. Weil es ist einerseits natürlich gefährlich. Und ja, also es ist logistisch nicht so leicht, aber alles, was du siehst, ist krass. Und Menschen weinen ständig. Es ist alles voller Emotionen. Es ist alles, es schreit mich alles an. Es ist alles unglaublich intensiv. Und es aufzuschreiben, ich habe also, um jetzt was aus Kiew auszuschreiben, ich habe mich hingesetzt und ich habe 20 Minuten dafür gebraucht. Die Geschichte ist einfach so, sie ist so einfach irgendwie Leid ist, man muss sich nicht anstrengen, damit das bei Leuten ankommt. Mhm. Und es ist viel schwerer, ich finde es viel schwerer, eine Geschichte zu schreiben, die einen nicht anbrüllt und dafür zu sorgen, dass die trotzdem jemand liest. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich Krieg anfühlt wie Urlaub, überhaupt nicht. Aber die Recherche fühlt sich natürlich im Vergleich wie Urlaub an, aber genau, ich musste oft an diesen Satz, dass Krieg eigentlich journalistisch irgendwie langweilig ist, von Jonathan denken, als ich da jetzt.
Das Gleiche gibt es auch tatsächlich für die Bildsprache. Also Kriegsfotografie ist immer eine einfache Fotografie, weil du nur, also ja, genau. Wir sagen bei uns immer so, das ist wie Fotos in Island machen. Jedes Foto wirkt. Mm. Und im Krieg ist es auch so, von kaputte Häuser, Gras, was irgendwo rauswächst, ist also als einfachstes Kriegsmotiv. Es funktioniert, weil du musst da nichts, irgendwie kein Licht aufbauen, du musst irgendwie, jedes Bild hat irgendeine Wirkung. So ist es natürlich auch in den Texten, alles liegt total brach. Also so, die Emotionen.
Genau, du musst halt nicht suchen nach dem, ja. Also es ist natürlich unglaublich gefährlich und es ist ein total wichtiger Job und ich will das jetzt auch nicht runterspielen, überhaupt nicht. Aber ja, ich irgendwas sagt mir, dass ich trotzdem jetzt kein Adrenalin-Junkie werde. Aber wer weiß, who knows, vielleicht telefonieren wir demnächst aus irgendeinem anderen Kriegsgebiet, in dem ich wieder zufällig gelandet bin.
Hast du eigentlich alles mitnehmen können, was du mit in die Ukraine genommen hast, oder hast du dich entschieden, ich lasse etwas zurück im Hotel?
Ich habe jetzt alles mitgenommen, tatsächlich, weil es ging. Also ich hatte einen extra so gepackt, dass ich im Zweifelsfall, ich habe einen Koffer dabei, also es war einfach auch nicht klar, als ich in die Ukraine gekommen bin, war es nicht klar, bin ich da jetzt für eine Woche oder für drei, geht dieser Krieg los und also oder auch nicht oder zieht sich das jetzt noch einen Monat und deswegen habe ich relativ viel mitgenommen und dann auch noch eine schusssichere Weste und einen Helm, die irgendwie 12 Kilo oder so wiegen. Mhm. Und ich habe aber so gepackt, dass ich im Zweifelsfall den Koffer einfach da lassen kann und ich habe noch so einen kleinen Rucksack, in dem irgendwie so Dokumente sind und einmal Wäsche zum Wechseln und eine Taschenlampe und ein irgendwie eine Powerbank und so. Und ich wäre auch bereit gewesen, den Koffer da zu lassen, aber er hat jetzt tatsächlich einfach in dieses Auto gepasst.
Ja.
Und deswegen habe ich alles mitgenommen. Ja. Und nicht zurückgelassen. Aber also, ganz viele andere Menschen haben natürlich super viel zurückgelassen.
Wenn du vor einer Woche noch überlegt hast, wie lange bleibe ich eigentlich in der Ukraine, nämlich 3, 5, 2 Wochen, vielleicht auch übermorgen wieder zu Hause, weil irgendwie ein Friedensvertrag glücklicherweise hätte abgeschlossen werden können. Wie lange glaubst du denn, dass du jetzt in der Ukraine bleibst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich bin so ein bisschen, wir kennen uns nicht so gut, Thilo, aber ich bin so ein bisschen pessimistisch als Person, deswegen Disclaimer, aber ich vermute, dass dieses Land sehr schnell fallen wird. Also ich glaube nicht, dass es jetzt wochenlanger Stellungskrieg sein wird.
Lustigerweise würde ich das als Optimismus bezeichnen.
Wirklich?
Na, weil umso länger dieses Land sich wehrt, umso mehr Menschen einfach sterben, weil einfach, es geht um, wenn wir uns sorgen, sorgen wir uns um die Zivilisten. Und
ich weiß, aber
Es führt ja zu nichts. Es würde ja nichts. Der Widerstand bringt ja nicht dafür, dass Putin sagen wird: Ach, okay, ich gehe wieder zurück. Tut mir leid, war ein Fehler.
Ich weiß, aber man möchte natürlich trotzdem nicht, dass er seinen Willen bekommt.
Natürlich nicht.
Ich weiß, du hast völlig recht, aber natürlich möchte man es nicht.
Ja.
Aber egal, wie auch immer, das in jedem Szenario, denke ich, ist der militärische Teil in einigen Tagen vorbei. Das würde ich mal tippen. Oder zumindest der größte militärische Teil. Und was dann passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde versuchen, keine Ahnung, also wenn es eine Möglichkeit gibt, nach Kiew zurückzugehen, um da zu berichten, ohne dass da jetzt auf der Straße gekämpft wird, würde ich das auch noch machen, auf jeden Fall. Deswegen wäre mein Plan jetzt erstmal hier irgendwo abzuwarten, jetzt nicht gerade in diesem Dorf bei Fremden, aber irgendwo in der Ukraine abzuwarten, vielleicht noch eine Woche oder zwei, ob es eine Möglichkeit gibt, wieder nach Kiew zu fahren und von da aus zu berichten, was jetzt mit diesem Land passiert. Also ich wäre bereit, hier auch lange Zeit zu bleiben. Man kann irgendwie auch gedanklich dann eh nicht zurück, habe ich so das Gefühl. Aber es wird auch wissen, was ich meine.
Ja.
Also ich kann natürlich, der Spiegel hat es mir freigestellt, ich könnte jetzt auch meinen Koffer packen, und nach Polen oder in die, nach Moldawien fahren und einfach sagen, ich fliege nach Hause. Also keiner hält mich hier. Aber ich, irgendwie kann man es dann auch nicht loslassen. Und ich habe eben den Vorteil, dass ich Russisch spreche. Das heißt, ich kann mit Leuten hier relativ einfach reden. Es wird jetzt mit jedem Tag schwieriger, weil die glauben, ich sei Russin. Ich habe einfach, also ich spreche quasi fließend Russisch. Und aber ich kann mich mit Leuten relativ leicht unterhalten. Und
ich habe mich auch gefragt, so, warum du Englisch sprichst am Anfang dieses Gesprächs, weil ich hatte eine ähnliche Erfahrung in der Ukraine, dass ich kann auch ein bisschen Russisch, weil ich es in der Schule hatte und habe mich vor einer Gruppe Jugendlicher, die für den Krieg trainieren, vorgestellt auf Russisch und dachte, das sei eine gute Idee.
Ja, und das war es nicht, ne?
Natürlich nicht. Die Jugendlichen haben gelacht und ich habe es lustigerweise vorhin auf Instagram auch erzählt, die Jugendlichen haben gelacht und der Kommandant oder der den beibringt, der war halt so sauer und die Person, die mich begleitet hat, meinte so, naja, war vielleicht nicht so eine dolle Idee, aber schon cool, dann wissen sie einfach, du kennst dich ein bisschen aus.
Ja, also ich meine, es ist ja eben so, dass die meisten Ukrainer schon auch Ukrainisch und Russisch sprechen und bis vor einigen Jahren, so bis vor ziemlich genau 7 oder 8, war es auch überhaupt kein Problem, Menschen auf Russisch anzusprechen. Und dieser verständliche Hass auf alles Russische, der ist jetzt ehrlich gesagt eine Neuigkeit. Und ich bin jetzt hier an diesem, also ganz viele junge Menschen vor allen Dingen, die auf dem Maidan demonstriert haben, die wollen natürlich kein Russisch mehr sprechen. Die verstehen es, aber für sie ist das die Sprache des Landes, das sie unterdrückt. Und ich bin jetzt hier in der Ukraine mit mehreren Journalisten und die teilweise sind hier auch einfach, zwei sind quasi Westeuropäer und die sprechen eh und Englisch untereinander. Und die anderen verstehen, glaube ich, Russisch und sprechen es auch, aber wollen es nicht sprechen. Und das respektiere ich dann auch.
Okay.
Und spreche quasi Englisch mit ihnen. Und jetzt war es heute dann interessanterweise so, ich habe bei einigen Interviews, ich meine, ich weiß, dass die Menschen mich verstehen und ich weiß, dass ich sie verstehe. Und ich habe oft mit Englisch angefangen und dann, weil es aber leichter wurde, bin ich dann doch auf Russisch geschwitzt und sie können es ja. Also in dem Moment, in dem sie merken, ich will ihnen nichts Böses, fangen dann viele auch an, Russisch zu sprechen. Ich habe ehrlich gesagt irgendwann angefangen, Russisch mit einem deutschen Akzent zu sprechen. Einfach absichtlich bewusst, damit sie verstehen, ich bin keine Russin, damit sie mich nicht so als sowas Feindliches empfinden. Und auch damit mich niemand für einen Spion hält. Den Moment hatte ich heute nämlich auch mal.
Was nicht überraschend ist in den Zeitungen dort, dass man dich für einen Spion halten könnte durch dein Russisch.
Ja, also es gibt tatsächlich auch einfach, hier ist eine Warnung ausgegeben worden, dass Saboteure im Land sind. Und es gibt jetzt die offizielle Anweisung, wenn man jemanden verdächtig findet, soll man den einfach festhalten selbst. Und ich habe heute eben ein Interview auf Russisch geführt und mein erstes heute Morgen, und da habe ich wirklich auch noch fließend Russisch gesprochen. Und da kam dann irgendwann die Polizei, weil die offenbar jemand gerufen hatte, warum diese, einfach weil da eine Frau war, die Russisch auf Russisch Fragen gestellt hat.
Oh Gott.
Ja, genau. Und es war dann alles okay. Ich hatte einen Presseausweis dabei und auch Kolleginnen, die eben Ukrainisch sprechen, die es erklärt haben. Aber danach dachte ich so, okay, jetzt spreche ich vielleicht doch lieber Russisch mit einem deutschen Akzent, was irgendwie völlig absurd ist. Aber und die Leute können mich halt auch nicht zuordnen. Ne? Ich spreche Russisch, bin aber keine Ukrainerin. Also verstehe ich schon, dass sie dann auch verwirrt sind.
Ich habe irgendwo gelesen, dass deine Großmutter aus der Ukraine geflohen ist. Bist du das gewesen? Das warst du, ja. Also du hast,
ich war das, ja.
Ja, ja. Du hast also auch Bezüge zu diesem Land, was ja irgendwie gefühlt seit 150 Jahren eigentlich jedes Mal immer wieder geschüttelt wird. Immer wieder angegriffen, immer wieder überfallen wird.
Weißt du was? Ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich bin tatsächlich das erste Mal hier. Ich war noch nie in der Ukraine. Ich bin einfach... ich habe irgendwie über andere Regionen berichtet. Ich habe mich extra, weil ich eben aus der, ich will nicht sagen aus der Gegend komme, oder weil meine Großmutter aus der Ukraine kommt und ich in Russland geboren bin, ich habe mich extra ferngehalten von allem Osteuropäischen und bin tatsächlich jetzt das erste Mal da und habe auch erst vor kurzem erfahren, dass meine Großmutter aus Donetsk geflohen ist vor den Deutschen 1941. Wir haben an Weihnachten telefoniert und haben witzigerweise über den Krieg gesprochen und darüber wohl ausbricht, meine Oma und ich. Und da hat sie mir erzählt, dass sie 1941 evakuiert wurde, um vor Hitler zu fliehen.
Ja. Und dann noch aus Donetsk,
ne? Und jetzt Plotpoint in der Geschichte sitzt ihre Enkelin, die inzwischen Deutsche ist, da und flieht vor den Russen. Man kann sich irgendwie nicht ausdenken. Aber ich habe sonst keine Verbindung zu dem Land.
Wovor ich mich am allermeisten fürchte, ist dieses, was du aber schon angedeutet hast, deswegen ist die Frage eigentlich Quatsch, aber ich stelle sie trotzdem. Dieses Nicht-Differenzieren zwischen Putins Politik und dem russischen Volk. Das spürst du das in der Bevölkerung? Also ich weiß die Antwort, du wirst ja sagen, dass die Menschen auf der Straße einfach Russland verachten. Ja. Alles, was russisch ist.
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe es vor ein paar Tagen noch nicht gespürt. Es gibt ja, die Russen behaupten ja, dass in der Ukraine alles Russische unterdrückt wird. Und sie sagen ja, die Regierung von Zelensky sei ein Faschisten und die würden quasi einen Genozid am russischen Volk verüben. Und ganz viele Menschen hier sind aber einfach auch Russen, und also ethnisch gesehen, wenn man so will. Und bis vor 2 Tagen, als dieser Krieg losging, habe ich diese Verachtung noch nicht so gespürt. Also klar, da... da haben die Leute auch lieber ukrainisch geredet als russisch, aber ich habe in Kiew am Tag vor dem Krieg Leute befragt und habe mit denen völlig selbstverständlich russisch gesprochen. Und keiner hat mich schief angeguckt. Also diese enorme Wut auf das Land, die hat Putin jetzt in den letzten 2 Tagen so einmal hochkochen lassen, was ja wirklich absurd ist, weil er hat das, was er quasi versucht zu bekämpfen, hat er jetzt selber ausgelöst.
Ja. Also ich glaube, wenn Putin von einem Genozid spricht, was schändlich ist, dass er diesen Begriff verwendet, weil einfach jeder Genozid, der jetzt in den letzten Jahren auf der Welt, wir erinnern uns an die Jesiden zum Beispiel in Nordsyrien und Westirak, so in Frage stellt. Also was er, glaube ich, meint immer mit damit, und meine Freunde und Eltern haben mich das auch gefragt, was meint er eigentlich damit? Ist es dieses zum Beispiel, dass die Sprache verboten werden sollte? Also es gab ja wirklich die Parlamentsentscheidung, Russisch soll verboten werden, russische Medien sollen verboten werden. Ich glaube, das ist das, was er auch unter Faschismus versteht.
Aber also...
Was Quatsch natürlich ist, aber...
korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, ne? Aber die Gesetzgebung ist ja jetzt, war ja nicht so, dass Russisch verboten wurde, sondern es gab, glaube ich, die Anweisung, im Café soll man Menschen zuerst auf Ukrainisch ansprechen und erst dann, wenn sie es explizit wollen, auf Russisch.
Aber ich glaube, das reicht. Das hat einem Putin gereicht, als zu sagen, wir haben hier was mit Imperialismus und Faschismus zu tun in der Ukraine, wenn schon Sprachen verboten werden.
Ja, du, aber ich glaube, also.
Das ist keine Rechtfertigung. Ich will nicht jetzt hier sagen, es ist eigentlich gut, was er da gemacht hat. Das sollte es nicht bedeuten, was ich gerade gesagt habe.
Nee. Ich glaube nur wirklich, dass in seinem Kopf auch noch, ich glaube, er hat einfach wirklich völlig jeden Bezug zur Realität verloren. Also was der sich hier zusammenreimt, was angeblich in diesem Land passiert, ich glaube, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er auch ernsthaft dachte, er wird hier einfach als Befreier empfangen.
Das glaube ich auch. Ja auch. Ich glaube das auch.
Es ist halt so fernab der Realität. Also wirklich selbst die Russen, ich habe jetzt heute auch mit Leuten geredet, die gesagt haben, sie hätten irgendwie Nachbarn, die eigentlich sagten, naja, Russland, es wäre irgendwie besser, wenn wir zu Russland gehören würden. Selbst die, also die werden ja heute genauso bombardiert. Und selbst die haben jetzt inzwischen einen furchtbaren Hass auf diesen Mann.
Ja.
Das ist irgendwie, was der sich vorgestellt hat, wie dieses Land funktioniert. Das grenzt wirklich an Wahnsinn.
Eine so noch, also ich lasse dich gleich wieder in Ruhe, ich will dich nicht zu lange...
Alles gut, ich freue mich voll, mit jemandem zu reden.
kannst du den Hörerinnen und Hörern mal erklären, wie hat man sich so einen Tag von dir vorzustellen? Also so, stehst du auf, warst du in Berlin jemand, der eigentlich nur veganes Haferfrühstück und Kaffeelatte mit Hafermilch getrunken hat und du musst jetzt auch dein Leben komplett umstellen und es gibt eigentlich Schweinebauch und frisch gemolkene Milch? Du hast auf Instagram nämlich ein Bild gepostet, wo du so Nachbarn spenden Milch hast du gepostet. Und dann habe ich mir so vorgestellt, so, du bist da halt auch ein Großstädter, der jetzt da plötzlich, und ukrainische Dörfer, wenn man mal in einem ukrainischen Dorf war, ist wirklich ein Dorf wie vor 300 Jahren. Also das ist nicht ein Dorf wie bei uns.
Ja, so ist es. Also ich bin, glaube ich, jemand, der sehr anpassungsfähig ist, sagen wir es mal so. Also ich wohne in Berlin, aber ich trinke nicht nur Hafermilch, Latte und ich esse auch nicht nur bestimmte Dinge, sondern mein Freund macht sich immer lustig über mich, weil ich eine Schwäche habe für Fertigessen und für so Instant-Nudeln. Und ich habe jetzt auch irgendwie hier, als ich in die Ukraine losgeflogen bin, so eine Notfallration an Müsli-Riegeln mitgebracht und so. Also ich kann alles essen, mit allem überleben. Ich muss mich... ich muss mich hier umstellen, ich schlafe hier auf dem Boden, weil hier dieses Haus vollgestopft ist mit Flüchtlingen, die hier angekommen sind. Und ich esse jetzt hier, was halt da ist. Also irgendwie die Nachbarn haben Milch gespendet tatsächlich und es gab jetzt irgendwie, heute Morgen zum Frühstück gab es Suppe. Es ist anders in Berlin und es ist ein totaler Ausnahmezustand, aber ich nehme es irgendwie gar nicht so wahr. Das ist total interessant. Jetzt, wo ich mit dir drüber rede, ist es wirklich so, dass es mir zum ersten Mal auffällt, wie anders das eigentlich ist als in meinem normalen Leben. Man ist in so einem Notfallmodus hier jetzt, dass ich habe gar keine Zeit gehabt, darüber so nachzudenken, wie sehr sich das eigentlich von meinem Alltag unterscheidet.
Ich glaube, alles.
Also ja, also klar, alles natürlich. Ne? Wie gesagt, ich schlafe jetzt hier zwischen Menschen eingequetscht auf dem Boden und werde irgendwie von so einer ukrainischen Oma durchgefüttert und habe nichts von dem, was ich zu Hause hätte. Keine Routine. Ich reise normalerweise schon viel, aber ich wohne dann im Hotel und kann dann abends ins Restaurant oder so. Und wenn ich in Berlin bin, dann sitze ich halt am Schreibtisch und trinke abends ein Glas Wein. Das existiert hier einfach nicht. Also ich habe hier keinen Tagesablauf, der irgendwie irgendeiner Routine folgt. Aber ich denke auch nicht viel drüber nach, muss ich ehrlich sagen.
Wie fühlt sich Zeit für dich an? Das ist auch eine Frage, die ich dir aus Erfahrung stelle. Also wie Zeitabläufe...
Sag mal, wie fühlt sie sich denn für dich an?
Sie existiert gar nicht mehr. Also für mich ist sie entweder extrem lang oder oder Zeiträume, die ganz kurz sind, fühlen sich an, auch als was du am Anfang auch gesagt hast, dieses... Was gestern passiert ist, kann sein, dass das kann sich anfühlen, als wäre es irgendwie 6, 7, 8 Tage her. Oder wenn du zum Beispiel, also was auch die Berichterstattung im Krieg, und du erlebst es gerade, ist sehr viel Warten. Also man wartet einfach auch wahnsinnig viel an vielen Orten. Und das kann sich auch so ewig anfühlen, aber am nächsten Tag denkst du, Alter, ich hab gestern den ganzen Tag auf dem Klappstuhl, auf einer Terrasse oder irgendwo gesessen und gewartet, dass wir einen Anruf bekommen, dass wir weiter können. Also so Zeit ist nicht mehr, ist kein Gefühl mehr. Also du kannst dich nicht mal mehr auf dieses Gefühl verlassen, wie sich etwas anfühlt.
Nee, das kann man definitiv nicht. Ich finde, es fühlt sich irgendwie sehr, sehr lang und gleichzeitig sehr kurz an. Also der Krieg hat erst vor 2 oder 3 Tagen angefangen. Ich glaube, erst sogar vor 2.
Also genau, in der Nacht zum 23.
Genau, also es sind quasi 3 Tage und es fühlt sich an wie 2 Wochen. Es war einfach eine andere Welt. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mal mehr derselbe Mensch. Und es ist jetzt 72 Stunden her. Und gleichzeitig ist es teilweise auch sehr langsam vergangen. Also im Sinne von, es ist sehr viel auf einmal passiert, obwohl die Zeit sehr schnell gelaufen ist. Und dann wiederum saßen wir gestern für eine Strecke von 200 Kilometern 7 Stunden im Auto.
Wie würdest du in der Ukraine allerdings auch im Auto sitzen, wenn kein Krieg ist?
Ach so, okay, das ist gut zu wissen. es war wirklich extrem.
Ja.
Zeit ist auf jeden Fall anders.
Deine Familie, anders. Dein Vater, von dem du schon kurz erzählt hast, dein Freund, den du gerade angedeutet hast, wie gehen die damit um, dass du in immanenter Gefahr eigentlich gerade bist?
Ja. Oh, das müsste man sie fragen. Also ich habe ehrlicherweise, meine Mutter hat es nicht mitbekommen, glaube ich. Ich habe keinem gesagt, mein Freund wusste, dass ich in die Ukraine fliege, mein Vater und meine Mutter, denen habe ich das nicht gesagt. Ich wollte sie einfach nicht beunruhigen. Ich glaube, meine Mutter hat es bis jetzt nicht mitbekommen und ich hoffe auch, dass sie es einfach nicht mitkriegt. Mein Vater hat es irgendwann dann mitbekommen und hat ab und zu so WhatsApp-Nachrichten geschickt, alles okay, Fragezeichen. Aber ich glaube nicht, weil er sich keine Sorgen macht, sondern weil er mich einfach nicht nerven will. Der hat übrigens, Fun Fact, gestern hat er seinen russischen Pass verbrannt bei einer Demonstration. Was ein starkes Statement.
Ja, das machen gerade, den kennst du, glaube ich, auch, mein geschätzter Freund und mein Lieblingsfotograf, den ich mitnehme, Nikita Terjoschin.
Ah, das habe ich gesehen, hat ein wunderschönes Foto davon gepostet.
Wie immer, er kann ja, ist ja egal, was er fotografiert, das sieht immer toll aus, aber er hat auch seinen Pass verbrannt. Das ist halt wirklich eine furchtbare Geste und eine sehr starke Geste, wie du sagst, ja.
Ja. Nur, also mein Papa ist halt, wie alt ist der irgendwie, der geht auf die 60 zu und der ist einfach niemand, der so, ich glaube, der war in seinem ganzen Leben noch nie auf einer Demo. Und dass der sowas fähig ist, mich schockiert das richtig. Es zeigt, wie erschüttert er ist. Aber sorry, das war nicht die Frage. Und mein Freund, der ruft ab und zu an und fragt, ob alles okay ist und macht sich, glaube ich, schon schlimme Sorgen, zeigt es aber nicht. Und grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass die alle mir irgendwie vertrauen in dem, was ich tue. Also klar, es ist irgendwie eine Ausnahmesituation und klar, es ist total gefährlich und klar, man weiß nicht, was passiert, aber die wissen auch, dass ich bin nicht kopflos in dem Sinne. Also wenn ich das Gefühl hätte, ich kann hier nicht überleben, dann würde ich gehen und dann würde ich auch einen Weg schaffen zu gehen. Und diese haben offensichtlich das Gefühl, ich werde es schon irgendwie richtig machen, auch wenn ich jetzt hier bin. Und deswegen so bleiben die einigermaßen ruhig, und das macht mich auch ruhiger. Wenn die jetzt totale Panik schieben würden, würde mir das, glaube ich, nicht helfen.
Hast du was zu lesen dabei?
Ich habe tatsächlich so ein Tolino, so ein, ne, Reader mit, aber ich habe ihn nicht einmal in die Hand genommen, ehrlicherweise. Ich habe die ganze Zeit nur Twitter gelesen, was, glaube ich, auch ein Fehler ist.
Ja, das ist ein großer
Fehler. Du musst dich reißen, das zu lesen
mit. Das
ist ein totaler Fehler, ne?
Ich nehme immer Bücher mit. Manchmal habe ich auch ein bisschen Angst, während wir hier gerade reden, ob das so, weißt du, so Haudegen reden über ihre Arbeit. Aber ich habe das Gefühl, das finden trotzdem Menschen interessant. Wenn nicht, können sie einfach ausschalten. Das gibt immer so einen Mechanismus, dass so, also ich habe am Anfang auch immer dann vor Ort alles gelesen, kontrolliert, gecheckt, was könnten wir machen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass du so dich so durchpumpst mit Adrenalin, dass du eigentlich nach 3 Tagen alle bist. Also du hast, weißt du, diese Erschöpfung, irgendwann ist dein Adrenalin alle, irgendwann kannst du keine Gespräche mehr führen, irgendwann erträgst du nicht mehr, dass die Leute vor dir weinen. Irgendwann kannst du kein einziges Gespräch mehr führen, ohne dass du mitweinst, weil du es einfach, du hast keine Kraft mehr. Und ich habe es irgendwann geschafft, diesen Wechsel zu machen. Okay, wenn ich jetzt auf dem Rücken, egal wo, auf einem Dach bei Kurden, in einem zerbombten Haus irgendwie im Irak, ich lese jetzt einfach und hole mich kurz aus dieser Welt raus. Und das hat, also
ich glaube, ich ein sehr guter Mechanismus.
Also meine Kollegen wundern sich auch immer. Manchmal kommen die so dann ins Hotelzimmer abends, willst du noch mit unten was trinken kommen? Irgendwie, wir trinken noch Tee, und dann liege ich da irgendwie unter der Decke und lese wie ein alter Mann irgendwie ein Buch und sage so, nee, ich bleib lieber im Bett, weil man für eine Sekunde sich selber einredet, in einer Normalität sich zu befinden. Und deswegen habe ich gefragt, ob du was zu lesen dabei hast.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Also ich bin jetzt ehrlicherweise auch jetzt, seit ich aus Kiew raus bin, noch nicht zum Lesen gekommen, aber vielleicht sollte ich das wirklich. Es ist, ich glaube, wahrscheinlich ist es ein guter Weg, um einmal auch kurz runterzukommen. Es hat dann fast so was Meditatives, weil sonst ist es eben, ne, man in jeder freien Sekunde starrt man auf sein Handy und guckt sich an. Also gerade in Kiew war es ganz schlimm, da gingen dann so Horrorszenarien rum, was jetzt alles heute Nacht passieren würde.
Ja.
Und es hilft einem einfach nicht. Man wird nur panischer und man kann nichts dagegen tun. Deshalb gute Idee. Also vielleicht sollte ich den Tolino, den ich mir dabei habe, auch mal in die Hand nehmen.
Serien gehen auch. Und du musst dich nicht schlecht fühlen, dass du in einem Kriegsgebiet, wie ich zum Beispiel, ich gucke immer Adventure Time, ist eine Zeichentrickfilmserie für Kinder in Krieg. Die beruhigt mich einfach wahnsinnig sehr. Also es ist nicht schlimm, glaube ich, das einfach zu tun. Oder eben Karten spielen, also Normalität leben. So tun, als würde alles okay sein.
Ja, wir haben das schon auch ein bisschen gemacht, ne? Ich war die in Kiew mit meiner Kollegin Katja Lutzka, die für den Spiegel arbeitet, und wir haben dann auch abends im Hotel gesessen, und ich hatte mir am Abend vorher, als noch kein Krieg war, ein Glas Wein bestellt, und dann habe es nicht ausgetrunken, und dann haben wir zu zweit dieses Glas Wein aufgeteilt und uns zugeprostet und so, und das war ganz schön. Du hast völlig recht, natürlich wäre es sinnvoll, sich nicht ständig im Kopf auch um diesen Krieg zu drehen, weil es hilft einfach keinem, aber es ist nicht leicht.
Natürlich nicht, das ist glaube ich die schwierigste Aufgabe, nicht verrückt zu werden.
Ja, total. Nicht verrückt, nicht panisch. Und also vor allen Dingen, ich glaube, als Zivilist, also ich bin ja jetzt auch Zivilist, so ist ja nicht, aber man darf schon panisch werden, oder es ist dann irgendwie auch verständlich, aber ich muss hier auch nebenbei noch arbeiten. Also ich rede immer noch weiter mit Leuten, und ich muss jetzt, heute Abend schaffe ich es nicht mehr, aber ich stehe morgen um 6 auf und muss nochmal einen Text für den Spiegel schreiben, den ich heute recherchiert habe. Und dafür brauche ich einfach meine Nerven. Sonst halte ich das nicht lange durch. Das kann sich ja leider doch alles noch ein bisschen ziehen.
Wann ziehst du die Notleine?
Insofern packe ich vielleicht ein Gut, Buras. Dass ich gehe, meinst du, ganz komplett aus der Ukraine? Also ich müsste mir jetzt erstmal überlegen, wie, ehrlicherweise, weil ich ja jetzt gestrandet bin in diesem ukrainischen Dorf und noch nicht so ganz sicher bin, wie ich hier wegkomme. Also ich glaube, wenn sich jetzt abzeichnet, dass hier in der Nähe das wirklich großflächig bombardiert und gekämpft wird, und dass es also wirklich nicht mehr, aus Sicherheitsgründen einfach nicht mehr vertretbar ist, hier in diesem Land zu sein, dann würde ich gehen. Und es sieht, ich glaube, von außen sieht es wahrscheinlich so aus, als wäre es schon soweit. Ja, ja. Ne? Krieg sieht von außen immer schlimmer aus. Also der sieht von außen wirklich immer dramatischer aus als immer. Also hat man das Gefühl, es wird einfach überall bombardiert und es liegt alles in Schutt und Asche, und so ist es halt auch nicht. Ne? Also selbst in Kiew, wo irgendwie alle 5 Minuten Raketenalarm war, gefühlt, selbst da wurden nur wenige Gebäude getroffen, und bisher, also es kann dieses Wochenende alles passieren, aber bisher lag da noch nichts in Schutt und Asche. Und ich bin jetzt hier wirklich auf dem Dorf und die Sonne scheint, und klar, ich sehe den Krieg trotzdem überall und es wird hier auch gekämpft. Irgendwo hier in der Nähe sind russische Fallschirmjäger gelandet angeblich. Aber im Moment fühlt es sich hier sicher an und wir haben jetzt auch, also ne, wir sind hier mehrere erfahrene Journalisten, wir gucken da drauf und haben das Gefühl, im Moment ist es auch noch sicher. Aber es ist auch, also in dem Fall auch da, wenn ich das Gefühl habe, es ist dumm zu bleiben, würde ich gehen. Aber ich würde es mal
der versuchen, gute Ratschlag deines Vaters.
Rauszuzögern.
Es ist dumm zu bleiben oder es ist dumm zu gehen.
Es ist wirklich irgendwie ein blöder Ratschlag, aber wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, ist die Antwort sehr offensichtlich. Und dann, wenn man drüber nachdenkt, hilft es einem bei vielen Entscheidungen.
Das ist die lustige Variante von: Kannst du sterben bei deiner Arbeit oder nicht? Das ist einfach die lustige Version davon.
Oh, come on. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier sterben, / es wäre total dumm, hier zu bleiben, dann würde ich auch gehen.
Weil es nichts wäre. Du hast auch nichts davon. Also so, das ist ja immer dieses so, wenn du könntest die geilste Reporterin Deutschlands und der Welt sein. Die New York Times wartet mit einem unbefristeten Vertrag, wo du nicht mal eine Abgabepensum hast, was du jedes Jahr schreiben musst. Es bringt dir einfach nichts, wenn du dann tot bist. Du hast davon ja nichts. Das ist immer so, es gibt ja immer so einen Ehrgeiz auch, weißt du, sozusagen, ich möchte diese Geschichte erzählen, weil ich einfach weiß, ich kann das, ich habe das gelernt und so, ich will ein guter Journalist sein. Aber all dieser Ehrgeiz führt ja nicht dazu, der bringt ja auch nichts, wenn du tot bist. Das ist das immer, was ich, also es gibt so Haudegen, also wirklich ganz furchtbare Kriegsreporter und Reporterinnen auch, es gibt auch wenige Frauen, aber die dann so sagen, ach, ich schließe mich jetzt einfach einem Trek-IS-Kämpfer an. Wo du so denkst, Alter, sag mal, so...
Naja, also vor allen Dingen, es ist ja nicht nur so, dass du dich in Gefahr bringst, du bringst ja oft ganz viele andere Menschen in Gefahr, wenn du solche Dinge machst. Ja. Ne? Deine Übersetzer, deine Fahrer, die ja irgendwie auch nicht so die Wahl haben, ob sie jetzt, also natürlich können die Nein sagen, aber die machen dann oft mit, weil sie Geld verdienen wollen. Insofern, sollte man auf jeden Fall bedenken. Und man muss schon auch, also einfach verantwortungsbewusst sein und richtig gute Kriegsreporter, die sind in erster Linie halt auch verantwortungsbewusst, die planen Dinge gut. Hm. Die fahren jetzt nicht einfach irgendwo hin, um dann mal zu gucken, was passiert. Und insofern so wirklich so sollte man einfach nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, Thilo, es ist wirklich so ein Gefühl, wo wir jetzt beide so ein bisschen unsere Scham und Schuld darüber wegreden, dass wir nicht mittendrin sind.
Das auch. Und also ich hab mehrere Ausreden benutzt eben. Ich bin kein Newsreporter. Ich mache keine Nachrichten. Das ist okay, wenn ich jetzt nicht hinfahre. Aber bei mir kippt es dann auch immer. Also so dieses, ich habe jetzt, während wir beide gesprochen haben und du erzählt hast, Kollegen sind auf dem Weg, ich denke so, vielleicht kann ich ProSieben überreden, dass man vielleicht ein Stück in 2 Wochen macht, dann könnte ich jetzt trotzdem darüber, könnte ich los.
So. Also jetzt kommt man sowieso nicht mehr nach Kiew rein, ne? Da ist jetzt einfach Ausgangssperre die nächsten 2 Tage. Und auch dann, also hilft man den Ukrainern, wenn da jetzt lauter westliche Reporter ihr Leben riskieren und das ihre Übersetzer gleich
überhaupt nicht.
Also ich finde nämlich auch nicht, dann ist es besser, es sind die da, die das können und verstehen und darauf vorbereitet sind und auch die Region kennen, was ja jetzt auch nicht ganz unwichtig ist und nicht so ein paar Leute, die da jetzt hinfahren, meine ich jetzt gar nicht, aber die gibt's, von denen weiß ich auch, dass sie gerade aus dem Weg sind, so News-Junkies, die halt einfach, oder überhaupt Junkies, für die das irgendwie eine bessere Droge ist.
Ja.
Und die kannst du da einfach nicht gebrauchen. Das sind dann Leute, die musst du im Zweifelsfall retten, evakuieren. Das ist irgendwie, das hilft dem Staat jetzt gerade einfach wirklich nicht.
Tatsächlich würde ich sowohl also dich als auch mich nicht dazu zählen, dass man das wegen dieses Adrenalins macht. Das ist eher so, bei mir zum Beispiel ist dieser Gedanke, dieser lustige Simpsons-Galileo-Joko-Sender, wie besonders wäre es, diesen Menschen einfach diese Plattform zu nutzen, um diesen Krieg zu erzählen. Und ich bin tatsächlich auch so, ich habe immer das Gefühl, also auch besonders wie wir jetzt berichten, also ich versuche das auch so zart wie möglich zu sagen, dass man jetzt auch nicht den Fehler machen sollte, also Solidarität mit Ukraine immer, sofort, keine Frage, aber bitte nicht sagen, lasst uns mit der Ukraine gegen Russland kämpfen, weil das ja das Endprodukt eines Krieges ist, wenn Zivilisten anfangen, sich für Seiten zu entscheiden. Und dieses, weißt du, da denke ich dann so, das würde ich gerne erzählen. Also, weil ich weiß...
Ich glaube, das könntest du hier gerade auch einfach nicht. Das ist tatsächlich vielleicht was, das kannst du auf eine andere Art und Weise erzählen, wenn das hier vorbei ist und dann hat es vielleicht auch eine andere Tiefe, als es sie jetzt hätte.
Ja.
Was du jetzt kannst, ist, du kannst zerbombte Häuser filmen.
Ja, und das ist...
Und weinende Menschen.
Nee, Das haben wir letzte Mal schon, als wir in der Ukraine waren, gemacht. Das ist
ja
so.
Das macht man überall in jedem Krieg als ja. Erstes.
Und das erzählt dann auch die Geschichte, du bestätigst dann eigentlich nur das, was du schon weißt über das Land. Das ist so,
ja, genau.
Also jetzt,
ja, genau.
Also da ist Krieg, ja, so sieht Krieg aus, wir haben bestätigt, ja. Das ist Krieg.
Ja, genau. So ist ja wirklich oft, wenn man wenig Zeit hat, dann bestätigt man eben Vorurteile. Und deswegen bin ich auch, also ein Kollege, der jetzt in Kiew ist, das ist jemand, der einfach seit Jahrzehnten berichtet über die Ukraine. Und der wird, glaube ich, andere Geschichten ausgraben, einfach weil der das sein Leben lang macht. Aber der ist kein Kriegsreporter. Also er ist wirklich auch nur geblieben. Christian Esch heißt der.
Ja, den habe ich halt beobachtet.
Das ist meine Region.
Ich habe den heute, es gibt ein Video auf Spiegel Online, wo er vor diesem zerstörten oder zumindest zu diesem, also das kaputte Hochhaus, er steht so davor.
Ah, das habe ich gesehen.
Und ich habe das Video mir angeguckt und wunderte mich über dieses Vibrieren in seiner Stimme. Und er wirkte für mich wie meine alten Osteuropa-Korrespondenten vom Stern. So, eigentlich ist das nicht mein Ding, was ich hier gerade erlebe. So, ich weiß, ich bin dabei, wenn irgendein Separatistenführer sich irgendwo trifft mit irgendwem und begleite ihn und schreibe darüber. Aber Krieg ist nicht das was ich.
Also er hat schon über Aserbaidschan und Armenien auch berichtet und kennt sich einfach unglaublich gut aus. Aber Christian Esch ist kein Kriegsreporter. Und gleichzeitig, wir haben mehrfach gesprochen, bevor ich gefahren bin. Und er wollte nicht gehen. Er hat gesagt, das ist jetzt meine Region, das wird für immer alles verändern. Ich kann nicht gehen. Er war einfach nicht abzubringen davon. Mhm. Er hat noch nicht mal auch nicht den leisesten Zweifel gehabt. Und der macht es aber nicht wegen, der macht es wirklich nicht wegen des Adrenalins oder weil ihm jetzt irgendwie Krieg wichtig ist, sondern einfach nur, weil er diese Region so gut kennt und weil er versteht, dass das, was jetzt passiert, einfach alles verändert. Deshalb, was immer Christian schreibt in den nächsten Tagen und Wochen, bitte lest das alles. Findet man auf spiegel.de bestimmt ganz oben. Das wird sich lohnen und mehr als viele andere Dinge, die, glaube ich, jetzt so über dieses Land rumschwirren.
Ich habe eigentlich noch 5 Millionen Fragen, aber wie spät ist bei dir? Du hast eine Stunde plus, ne? Bei dir ist jetzt 8:30.
Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Uhr. Ich sitze jetzt aber nur so kurz, das kann man sich jetzt, glaube ich, hier nicht vorstellen, aber weil hier dieses Haus so vollgestopft ist, sitze ich jetzt in der Besenkammer.
Ja.
Und auf dem Boden. Und rede mit dir. Also, genau. Das ist, also ich krieg hier nichts mit von der Zeit.
Kannst du dich beteiligen finanziell an dem Haus, dass du sagst, ich habe ein bisschen Kohle vom Spiegel, ich kaufe uns heute mal was, das funktioniert, ja?
Auf jeden Fall, ja. Okay. Auf jeden Fall. Klar, ich habe jetzt heute das Benzin ausgelegt und klar lasse ich den Geld da dafür, dass ich hier war.
Nicht die Quittung vergessen. Du weißt, wie hart, egal ob Krieg ist oder nicht, du weißt, wie hart die Redaktionen sind mit Quittungen, die man nicht mitbringt.
Oh. Du, wir haben jetzt so ein neues Buchungssystem, wo man jetzt alles in so eine App eingibt und es ist in der Theorie, soll es irgendwie super schnell sein und total einfach. Und in der Praxis sagt es dir halt dauernd, funktioniert nicht, weil es nicht ausgelegt ist auf solche Sachen wie hier. Was gebe ich denn da ein als Expense, also quasi als Ausgabe? Wie nenne ich denn das hier?
Rechnungskosten. Ich mache immer Eigenbeleg. Das gibt's, glaube ich, auch. Es muss bei dir in der App auch geben. Eigenbeleg ist ja dann Bestechungsgeld, Benzingeld, irgendwie so einfach Geld, was du verloren hast. Und das müsste bei dir auch funktionieren.
Ja, du musst angeben, wofür. Du kannst nicht, also du kannst einen Eigenbeleg ausstellen, musst sagen, wofür.
Also da muss ja nur Fantasie vor Ort sein, dass du 6 Flaschen Milch. Also,
ja, liebe Spiegelbuchhaltung, wenn da bald steht Kartoffeln von Oma, dann das Essen, das ich in der Ukraine bekomme.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit in dieser Situation genommen hast, dieses Gespräch mit mir zu führen.
Vielen Dank, dass du mit mir geredet hast. Es hat mir jetzt gerade wirklich geholfen, auch tatsächlich.
Das habe ich gerne getan. Es war auch schön. Also wir haben ja in den letzten Tagen viel miteinander geschrieben. Oder ich habe versucht. Ich wollte dir auch nicht auf den Keks gehen. Wir haben ja miteinander kommuniziert über Instagram. Und also so. Danke.
Danke dir. Es hat mir wirklich geholfen. Es war jetzt irgendwie gut, sich mit einem Kollegen auszutauschen darüber, wie es in so einem Gebiet ist. Und jetzt fühle ich mich wirklich auch besser und ein bisschen weniger schuldig. Nicht viel, aber ein bisschen.
Dann hat es auch für uns beide sich das gelohnt, weil ich mich auch weniger schuldig fühle. Also deswegen haben wir uns schuldbefreit. Also vielleicht gründen wir eine neue Journalistenreligion. Weil das ist ja eigentlich das Hauptprinzip von Religion. Schuld nehmen.
Wir können es auch Selbsthilfegruppe nennen.
Oder so. Ich drücke jetzt auf Stopp.